Augenblick haben wir letzte Woche abgeschlossen und wollten zur zweiten Säule, zur Mengenlehre, noch kurz ein paar Worte sagen. Das ist im Wesentlichen eine Wiederholung aus Dingen, die Sie kennen, einerseits aus der Schule, andererseits zumindest aus dem Grundkurs und drittens auch noch aus der Vorlesung selbst, da ich die Sprache der Mengenlehre ja schon genützt habe. Also kurz zum Mengenbegriff als solchen. Der Mengenbegriff von Cantor in die Mathematik eingeführt, sagt, eine Menge ist eine Zusammenfassung von wohl unterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Also das ist ungefähr das, was wir die ganze Zeit eh schon benutzt haben. Wir nehmen zum Beispiel die natürlichen Zahlen als Objekte unseres Denkens und fassen alle natürlichen Zahlen zu einem Ganzen, zur Menge der natürlichen Zahlen, gezeichnet mit diesem N, zusammen und arbeiten dann mit der Menge als solches. Die zusammengefassten Objekte, also in diesem Beispiel die natürlichen Zahlen, die heißen dann Elemente dieser Menge. Und dann gibt es gewisse Notationen, die ich auch schon in der Vorlesung verwendet habe. Ein Objekt X kann ein Element einer Menge A sein oder eben nicht. Das wird also dann durch das Elementsymbol bzw. das durchgestrichene Elementsymbol bezeichnet. Dann gibt es eine Menge, die überhaupt kein Element besitzt, die wird üblicherweise mit einer durchgestrichenen Null bezeichnet und das und leere Menge genannt. Und dann gibt es noch die Enthaltungsrelation. Wenn Sie also eine Menge A haben und eine Menge B und die Eigenschaft oder diese beiden Mengen sind zueinander so beschaffen, dass jedes Element, das in der Menge A liegt, auch in der Menge B liegt, umgekehrt nicht unbedingt, dann sagt man, A ist eine Teilmenge von B. Also nicht zu verwechseln mit Elementbeziehung, für die natürlichen Zahlen sind Elemente der Menge der natürlichen Zahlen, also sind Elemente von N. Die Menge der geraden Zahlen ist kein Element von N, aber eine Teilmenge von N, weil jede gerade Zahl auch eine natürliche Zahl ist. Dann gibt es noch einen Begriff, den ich vielleicht noch nicht so eingeführt habe, was man mit Betragsstrichen bezeichnet oder auch mit so einem Doppelkreuz vor dem Mengensymbol selbst. Nennt man die Mächtigkeit einer Menge und das ist im Wesentlichen die Anzahl ihrer Elemente. Also wenn Sie eine endliche Menge haben, dann können Sie diese Elemente durchzählen. Dann ist das einfach so viele Elemente, wie es gibt, ist einfach die Mächtigkeit dieser Menge. Wenn Sie die natürlichen Zahlen hernehmen, dann ist die Mächtigkeit unendlich. Es gibt auch im Unendlichen noch Abstufungen, auf die wir aber nicht näher eingehen werden. Und ein wichtiger Satz ist der folgende: Zwei Mengen sind gleich, wenn einerseits A eine Teilmenge von B ist und andererseits B eine Teilmenge von A. Logisch ganz klar, denn was heißt das? A Teilmenge B heißt ja nach Definition nichts anderes, könnte man fast definieren, das ist die Definition, B ist gleich, doch die Implikation X auf A impliziert X auf B richtig ist. Also das heißt, wenn A eine Teilmenge von B ist, dann können wir immer aus X auf A folgern, dass X auf B ist. Umgekehrt, wenn B eine Teilmenge von A ist, dann kann ich nicht nur aus X auf A folgern, dass X auf B gilt, sondern auch umgekehrt kann ich in die andere Richtung folgern. Und wenn zwei Implikationen in gegengesetzliche Richtungen gelten, dann gilt auch die logische Äquivalenz. Das heißt, X aus A ist äquivalent zu X aus B. Oder X ist genau dann in der Menge A, wenn es in der Menge B ist. Und das heißt natürlich, dass genau die Elemente, die in A sind, auch genau die Elemente von B sind. Und daher sind die beiden Mengen gleich. Mengen können auf verschiedene Arten dargestellt werden. Einerseits können Sie Mengen aufzählen, ja, zum Beispiel hier die Menge A gleich 1, 2, 3. Dann ist klar, die Elemente 1, 2 und 3 sind in A drinnen, alle anderen sind nicht in A. Auf welche Gruppe sagt auch immer sie sich beziehen will. Auch unendliche Mengen kann man aufzählen und beschreiben, wenn man irgendein Muster kennt, was auch leicht zu erkennen ist. Also zum Beispiel hier die Menge 1, 4, 9, 16. Man sieht, das sind die Quadratzahlen. Das wird also weitergehen mit 35, also 25, 36, 49 und so weiter. Also auch das ist eine zusätzliche Beschreibung, wenn also aus dem Kontext hier klar ist, was hier gemeint sein soll. Also hier sind wohl die Quadratzahlen gemeint in diesem Bild. Im Allgemeinen beschreibt man Mengen aber nicht aufzählen, weil in der Mathematik hat man ja oft mit unendlichen Mengen zu tun. Ja, das heißt also, die nicht, sehr, nicht unbedingt eine einfache Struktur haben müssen. Und dann verwendet man die Prädikatenlogik. Sie sagen einfach, eine beschreibende Darstellung, die Menge A ist, wie liest man das? A ist gleich die Menge aller x für die gilt p von x. Ja, das heißt das Prädikat. Prädikate kann man ja interpretieren als Eigenschaften eines Objektes x. Das heißt also, die Menge A enthält alle x aus einer vorher festgelegten Grundgesamtheit. Wenn man das nicht hat, dann muss man es noch genauer spezifizieren, wie zum Beispiel hier. A ist die Menge aller x aus E, dann weiß man, wir befinden uns im Universum E und von dort nehmen wir unsere Elemente und wir nehmen nur jene, die das Prädikat U von x erfüllen. Also mit einem Prädikat kann man Elemente sozusagen zuordnen oder auch nicht und damit eine Menge eindeutig festlegen. Die Menge 1, 2, 3 können Sie beispielsweise festlegen als die Menge aller Objekte x für die gilt. X ist eine ganze Zahl und 1 ist kleiner gleich x kleiner gleich 3. Ja, das sind zwei Prädikate, die durch eine Konjunktion zu einem weiteren Prädikat verknüpft sind. Hier also insgesamt ein Prädikat und Sie sehen, die Zahlen 1, 2 und 3 erfüllen genau dieses Prädikat. Das sind beide Aussagen richtig und damit auch die Konjunktion dieser beiden Aussagen. Jede andere Zahl oder jedes andere sonstige Objekt erfüllt dieses Prädikat nicht, denn es ist entweder nicht im entsprechenden Intervall oder es ist nicht einmal eine ganze Zahl. Teilmengen kann man natürlich ähnlich spezifizieren. Ja, auch hier haben Sie eben eine Teilmengenspezifikation. A ist damit automatisch eine Teilmenge von E, denn für A kommen ja nur jene Objekte x aus E in Frage. Und zwar halt spezielle, nämlich die, die ein Prädikat erfüllen. Damit haben Sie also auch eine Teilmenge von einer Menge E definiert. Und auch 1, 2, 3 ist natürlich eine Teilmenge der ganzen Zahlen und lässt sich daher auch so schreiben. 1, 2, 3 ist die Menge aller x aus z, das heißt aller ganzen Zahlen x, mit der Eigenschaft, dass 1 kleiner gleich x kleiner gleich 3 gilt. Mengen lassen verschiedene Operationen zu, von denen wir immer wieder Gebrauch machen. Einerseits kann man Mengen vereinigen. Die Vereinigung zweier Mengen ist einfach die Menge, wo alle Elemente, die in mindestens einer der beiden Mengen, die vereinigt werden, drinnen liegen. Das heißt also, die A vereinigt B ist die Menge aller x für die gilt, x ist aus A oder x ist aus B. Nur jene Elemente, die weder in A noch in B liegen, die sind hier ausgeschlossen. Auch Mengensysteme kann man vereinigen. Also wenn Sie eine unendliche Familie von Mengen, A1, A2, A3, A4 und so weiter, sind unendlich viele Mengen. Aber das macht nichts, wir können auch unendlich viele Mengen vereinigen. Und auch dann haben wir die gleiche Beziehung. Ein Element ist in der Vereinigung dieser unendlich vielen Mengen, wenn es in mindestens einer der entsprechenden Mengen enthalten ist. Und das kann man natürlich nur jetzt mit dem Existenzquantor, der ja auch der unendlichen Disjunktion entspricht, beschreiben. Also die Vereinigung aller Mengen AI, wobei I auf einer möglicherweise unendlichen Indexmenge genommen werden kann, ist die Menge aller X, für die gilt, es existiert ein I aus der Indexmenge groß I, sodass X in AI enthalten ist. Also es gibt einen Index, sodass in der entsprechenden Menge des Mengensystems, die dann mit A mit diesem Index I bezeichnet wird, dass X enthalten ist. Damit ist das X also in mindestens einer dieser Mengen, die da vereinigt werden, enthalten und somit in der Vereinigung. Wenn kein solches I existiert, heißt es, dass das X in keiner einzigen dieser Mengen AI ist. Ja, dann ist es auch nicht in der Vereinigung. Analog macht man den Durchschnitt. Der Durchschnitt zweier Mengen besteht aus den Elementen, die in beiden Mengen enthalten sind. Das heißt also, die Menge aller x für die gilt, x ist aus a und x ist aus b. Unendliche Durchschnitte genauso mit dem a-Quantor. Der Durchschnitt von einer Mengenfamilie ai, wobei i halt die Indizes durchläuft, ist einfach die Menge aller x, die in allen Mengen ai enthalten sind. Das heißt also, die Menge aller x für die gilt, dass für alle i auf der Indexmenge gilt x aus ai. Das ist also der Durchschnitt von Mengen. Ja? So das zum für die x. Das ist gleich. Und da ist kein Unterschied. Die Menge aller x, sodass für alle i aus i gilt x aus i. Oder was meinen Sie? Meinen Sie ja sicher, ja. Also, das ist, da bin ich jetzt nicht so ganz exakt. Umgangssprachlich ist es eindeutig, wie das zu interpretieren hat. Ne? Wenn ich sage, also für alle die Menge aller x, die ein gewisses Prädikat erfüllt. So ist es gemeint. Ja, das Prädikat heißt, für alle i gilt x aus ai. Das ist ein Prädikat, das kann wahr oder falsch sein, wenn Sie ein konkretes x einsetzen. Ja, wenn Sie ein konkretes x einsetzen, entweder es ist in allen Mengen drinnen, dann ist das Prädikat wahr, oder es ist in einer Menge oder in mehreren nicht drinnen, dann ist das Prädikat falsch. Und das ist also so zu lesen, Sie nehmen alle x für dieses Prädikat wahr. Die nehmen Sie die Menge auf. Alle jene x, für die das Prädikat falsch ist, die schmeißen Sie raus. Also das ist die Menge. Und wie Sie das jetzt umgangssprachlich formulieren, manchmal sage ich für die Gegend, manchmal sage ich so das. Aber es ist also hier kein strikter mathematischer Terminus, wie man das jetzt zu formulieren hat. Also gemeint ist eben, Sie nehmen nur die x und genau die x, für die das Prädikat gilt. Ja, dann kann ich Komplemente bilden. Also wenn Sie ein Universum E auszeichnen, zum Beispiel E, die Menge aller Zahlen, die Menge aller reellen Zahlen, dann können Sie Komplemente bilden bezüglich der Menge der reellen Zahlen. Also nehmen Sie eine Teilmenge der reellen Zahlen, A Teilmenge von E, dann ist A' sind dann genau die Elemente, die nicht in A sind. Das heißt A', das ist die Menge aller X aus dem Universum, das wir vorher festgelegt haben, für die gilt, dass X nicht in A ist. Also die beiden ergänzen einander, Sie sehen also, die Vereinigung von A und seinem Komplement, einer Menge A und ihrem Komplement, ist das ganze Universum und der Durchschnitt ist leer. Das ist also hier die Eigenschaft, die das Komplement hat und die es definiert. Dann können Sie Mengen subtrahieren, es gibt so etwas wie die Mengendifferenz. Sie nehmen eine Menge A und schmeißen alle jene Elemente, die sich in einer Menge B befinden, hinaus. Das heißt also, die Menge gelesen A ohne B, das ist die Menge an X mit der Eigenschaft, eine neue Formulierung für dasselbe, mit der Eigenschaft, dass X aus A und X nicht aus B ist. Also so nehmen wir jene X aus A, die nicht in B liegen. Die, die in beiden Mengen liegen, schmeißen sie raus. Symmetrische Differenz, das ist also die wechselweise Differenz und das vereinigt. Also die symmetrische Differenz ist A ohne B vereinigt mit B ohne A. Das lässt sich auch umschreiben in der Form A vereinigt B ohne den Durchschnitt von A und B. Das sind also alle Elemente, die in einer der beiden Mengen liegen, aber in genau einer der beiden. Also nicht in beiden. Dann gibt es einen Haufen Rechenregeln für diese Operationen, die wir gerade kennengelernt haben. Einfach aufgrund der logischen Definition, Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, ja, es gibt auch ein Distributivgesetz, Distributivgesetz sogar, wenn das in der Klammer unendlich viele Elemente hat, also wenn Sie hier eine unendliche Vereinigung haben und davor einen Durchschnitt bilden, A, Durchschnitt einer unendlichen Vereinigung, dann können Sie hier das Distributivgesetz anwenden und Vereinigung und Durchschnitt hinaus. Also vertauschen im Wesentlichen, das ist also dann die Vereinigung der einzelnen Durchschnitte. Vereinigung mit der Leermenge ist die ursprüngliche Menge, da passiert nichts. Vereinigung mit dem Komplement ist das ganze Universum. Eine Menge vereinigt mit sich selbst ist die Menge selbst. Eine Menge vereinigt mit dem Universum ist das Universum. Ja, vom Durchschnitt ist es ähnlich. Wenn Sie mit dem Universum schneiden, kriegen Sie die Menge, die ursprüngliche Menge. Wenn Sie mit dem Komplement schneiden, bekommen Sie die leere Menge. Eine Menge geschnitten mit sich selbst ist die Menge selbst. Und eine Menge, ja, dann gibt es noch andere Gesetze, wie zum Beispiel dieses hier, das Verschmelzungsgesetz genannt wird. A vereinigt mit dem Durchschnitt von A und B ist A selbst. Und wenn Vereinigung und Durchschnitt die Rollen tauschen, dann ist es genauso. Dann gibt auch so was wie die Morganschen Regeln, die wir aus der Logik kennen. Also das Komplement einer Vereinigung ist der Durchschnitt der Komplemente. Das Komplement des Durchschnitts ist die Vereinigung der Komplemente. Und das gilt auch, wenn Sie unendlich viele Mengen vereinigen bzw. scheiden. Also das sind ein paar elementare Gesetze, die hier für diese Mengenoperationen gelten. Dann kann man sich Mengen veranschaulichen, also wohl nicht Mengen, konkrete Mengen vielleicht nicht, aber im Allgemeinen kann man halt, sich Bilder machen, wie Mengen zueinander stehen. Das sind sogenannte Wenn-Diagramme, also sie beschreiben die Mengen als Kreisscheiben oder irgendwelche Flächen in der Ebene und schauen sich dann an, was hier, welche Rechenregeln hier wahrscheinlich gelten. Wenn-Diagramme dienen zur Veranschaulichung wohl, aber nicht zur mathematisch korrekten Beweisführung, weil es sich ja hier immer um ganz konkrete Punktmengen der Ebene handelt und nicht um ganz allgemeine Mengen. Also, aber man kann davon eine Intuition entwickeln, wie das ausschaut. Hier sehen Sie zum Beispiel, also wenn Sie zwei Mengen durch Kreisscheiben symbolisiert haben, ist dieses Bild hier, die grauen Punkte sind die Punkte, die zur Vereinigung gehören, alles was weiß ist, gehört nicht zur Vereinigung. Hier ist der Durchschnitt dargestellt durch die grauen Punkte. Das sind also jene Punkte, die in beiden Mengen drinnen sind. Die weißen Punkte sind entweder nur in einer der beiden Mengen A und B oder in gar keiner der beiden Mengen enthalten und sind daher nicht im Durchschnitt. Das Komplement ist hier dargestellt, wobei sie also das Rechteck ist hier im Universum und der Kreis ist die Menge A. Dann ist alles, was außerhalb des Kreises liegt, das Komplement, A'. Hier sehen Sie die Mengendifferenz. Wir nehmen also A ohne B, das ist also die Menge A, ist dieser Kreis hier. Alle Elemente, die sich in B befinden, die schmeißen wir raus. Also insbesondere sind das also diese Elemente hier, die im Durchschnitt liegen, die werden rausgeschmissen. Bei der symmetrischen Differenz machen Sie also die Differenz von A und B und nachher umgekehrt und vereinigen das und es sieht dann so aus. Und Sie sehen, also hier haben Sie jetzt einen intuitiven Beweis, dass die symmetrische Differenz von zwei Mengen auch wirklich Darstellung minus Durchschnitt. Und hier sehen Sie die Vereinigung, das ist also alles, was da oben ist, nur das, was im Durchschnitt ist, das ist das in der Mitte, das fehlt hier. Also so kann man sich eine Intuition schaffen, ob eine Mengenidentität gelten kann oder nicht. Insbesondere kann man dann das benutzen, um einen Beweis zu konstruieren oder aber ein konkretes Gegenbeispiel zu konstruieren für eine Mengenidentität, die nicht. So, jetzt, wie beweist man Mengenidentitäten? Einerseits rückführen auf logische Regeln. Wir können zum Beispiel die Vereinigung von A und B schreiben als die Menge aller x, die folgendes erfüllt, das Prädikat x aus A oder x aus B. Bei der Oder-Verknüpfung, die ist wahr, genau dann, wenn eine der beiden, mindestens eine der beiden Teilaussagen wahr ist, und da ist es natürlich egal, wie die Reihenfolge ausschaut. Wenn mindestens eine wahr ist, dann ist es in der umgekehrten Reihenfolge genauso. Mindestens eine ist wahr. Das heißt, wenn ich hier die Reihenfolge vertausche, passiert nichts. Das ist aber nichts anderes als die Menge B vereinigt A und somit ist das Kommutativgesetz der Vereinigung bewiesen. Also rückführen auf logische Regeln, indem man das Prädikat, das die Menge definiert, umformt und so eine andere Menge erzeugt. Andere Möglichkeit, Anwendung der Äquivalenz dieses Satzes, den wir bereits am Anfang besprochen haben. A ist gleich B, wenn A Teilmenge B und B Teilmenge A. Also beweisen Sie die rechte Seite dieser Äquivalenz und Sie haben A gleich B bewiesen. Was muss ich dabei tun? Ich muss genau das zeigen. Ich muss also hergehen und sagen, nehmen Sie ein Element x aus A. Nehmen Sie irgendein x aus A. Sie wissen übrigens x aus A etwas, weil Sie haben die Menge A, die ist ja durch ein Prädikat beschrieben. Oder irgendwie anders. Ja. Sie wissen etwas, was aus dieser Aussage folgt. Und jetzt folgen Sie aus dieser Aussage logische Schlussfolgerung so lang, bis Sie bei x aus d landen. Ja, da muss man sicher, wenn man eine Übung hat, muss man ein bisschen spät, bis man dorthin kommt. Aber das ist das Ziel. Wenn Sie das geschafft haben, haben Sie bewiesen, dass a eine Teilmenge von b ist. Jetzt das ganze Spiel umgekehrt. X aus d, logische Schlussfolgerungen so lang, bis ich bei x aus a lande. Dann habe ich bewiesen, dass b eine Teilmenge von a ist. Und wenn Sie beides können, dann haben Sie auch bewiesen, dass die beiden Mengen gleich sein müssen. Also das ist eine Möglichkeit, wie man Mengenidentitäten beweisen kann. Wahrscheinlich eine der häufigsten in der Mathematik benutzten Möglichkeiten. Und zu guter Letzt, wenn es nicht zu kompliziert ist, dann kann man eine Elementtabelle anfertigen. Sie haben hier hat sie eine Identität. A, Durchschnitt, symmetrische Differenz von B und C. Soll das gleiche sein oder auch nicht, müssen wir beweisen oder widerlegen. Wie A Durchschnitt B, symmetrische Differenz von A Durchschnitt B und A Durchschnitt C. Na gut, was kann man machen? Man nimmt ein abstraktes Objekt X. Dieses abstrakte Objekt X kann bezüglich A, B, C eine gewisse Lage haben. Das x kann in der Menge A enthalten sein oder es kann nicht so sein. Es kann außerhalb der Menge A liegen. Das gleiche mit b. Das x kann in b enthalten sein oder auch nicht. Und das gleiche mit c. X kann in c enthalten sein oder x kann nicht in c enthalten sein. Und aus diesen Möglichkeiten die so ein abstraktes X haben kann, ergeben sich insgesamt 8 Möglichkeiten für die Lage bezüglich A, B und C. Denn X kann zum Beispiel in allen 3 Mengen sein. X kann sowohl in A, in B als auch in C sein. Es könnte aber auch sein, dass X nur in A liegt, aber nicht in B und nicht in C. Ja, und so weiter. Sie sehen, dass auf die Art und Weise bekommt man 8 Fälle, 8 Möglichkeiten von Prädikaten, die dieses X erfüllen kann. Jede Zeile hier steht für ein konkretes Prädikat. Ja, X auf A und X auf B und X auf C ist die erste Zeile. Und dann können Sie schauen, was folgt daraus. Was folgt für dieses fiktive X bezüglich der linken Seite der Mengenidentität und bezüglich der rechten Seite der Mengenidentität? Wenn das immer dasselbe ist, also das heißt auf beiden Seiten, dass sich gleich verhält, dann müssen die beiden Mengen gleich sein. Also wenn man sich das zum Beispiel anschaut, wenn das X in allen 3 Mengen enthalten ist, dann ist es sicherlich nicht in der symmetrischen Differenz von B und C drin. Damit kann es auch nicht mehr im Durchschnitt von A und der symmetrischen Differenz von B und C sein. Ja, das ist also dieses Nicht-Element sollte das symbolisieren. Das fiktive X ist also hier nicht im Durchschnitt, das heißt nicht in der linken Seite. Das X liegt aber in A Durchschnitt B, denn es liegt ja in A, B und C. Es liegt auch in A Durchschnitt C, klarerweise. Und daher kann es aber nicht in der symmetrischen Differenz dieser beiden Mengen liegen, weil es ja auch im Durchschnitt dieser beiden liegt. Weil es in beiden enthalten ist. Also ist das X nicht enthalten in der symmetrischen Differenz von A Durchschnitt B und A Durchschnitt C. Sie sehen also, dass ein X, das in allen 3 Mengen A, B, C enthalten ist, ist sicherlich nicht in der linken Menge, in dieser Menge hier, aber auch nicht in der rechten Menge enthalten. Na, jetzt kann man die Fälle durchspielen und Sie sehen also hier, jedes X fällt in eine dieser 8 Kategorien. Das sind die 8 Möglichkeiten, die ein abstraktes Element X haben kann, bezüglich A, B, C. Und egal welche dieser 8 Möglichkeiten zutrifft, das X ist entweder sowohl in der linken Menge als auch in der rechten Menge. Sie sehen das, also diese beiden Elementzeichen hier. Wenn das X in A und B ist, aber nicht in C, dann ist es in der linken Menge. Wenn das X in A und C ist, aber nicht in B, dann ist es auch in der linken Menge. In diesen beiden Fällen liegt das X aber auch in der rechten Menge. Wenn X diese beiden Bedingungen hier nicht erfüllt, also in irgendeinem der anderen 6 Fälle ist, dann liegt das X nicht in der linken Menge, aber auch nicht in der rechten Menge. Das heißt, ein fiktives X, das muss also in eine dieser 8 Kategorien hineinfallen und egal welche, es verhält sich bezüglich der linken und bezüglich der rechten Menge dieser Identität immer gleich. Also müssen diese beiden Mengen wirklich gleich sein und die Mengenidentität ist damit bewiesen. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie man Mengenidentitäten beweisen kann. Aber wenn nicht zu viele Mengen im Spiel sind, dann geht es in vernünftiger Zeit, indem man sich einfach die Fälle anschaut. Denn wenn Sie n Menge haben, hat sie 2 hoch n Fälle, die ihr fiktives X erfüllen kann und die man halt alle durchspielen muss. Und wenn man das macht, dann muss man also nur mit den entsprechenden Spalten vergleichen. Sie sehen also, wenn zum Beispiel hier ein Elementsymbol und kein durchgestrichenes Elementsymbol wäre, dann könnten Sie diese Zeile auch benutzen, um ein Gegenbeispiel zu konstruieren, denn Sie wissen ja, wenn das X in A, B, C enthalten ist, dann haben wir hier einen Fall, wo es sich spießt. Also wenn man so etwas hat, dann kann man die Elemente der Tabelle auch benutzen, um ein konkretes Gegenbeispiel zu konstruieren. Sie brauchen ja dann nur 3 Mengen nehmen, die einen nicht leeren Durchschnitt haben, also wo ein X existiert, sodass das X in allen 3 enthalten ist, weil dann sind Sie in dem Fall, wo ein Widerspruch auftritt und dann kann man also einfach ein Gegenbeispiel konstruieren, nehmen Sie 3 Mengen mit nicht leerem Durchschnitt, dann betrachten Sie dieses konkrete X und Sie haben einen Widerspruch. Wohlgemerkt, also hier nicht hier, sondern Also wenn hier Widersprüche auftauchen in diesen Spalten, wenn hier Differenzen entstehen zwischen diesen Spalten, dann wissen Sie, die Menge dieses D ist falsch und daher kann ich ein Gegenbeispiel konstruieren. Ja, zum Abschluss eine Menge, die in der Mathematik auch eine Rolle spielt. Sie nehmen eine Menge A her. Diese Menge A hat gewisse Elemente, aber diese Menge A hat auch gewisse Teilmengen. Also Sie können jetzt beispielsweise, nehmen wir die Menge 1, 2, 3. Das ist die Menge A. Die hat die Elemente 1, 2 und 3. Dann kann ich aber auch Teilmengen dieser Menge anschauen. Da gibt es einmal die leere Menge. Die leere Menge ist Teilmenge einer leeren Menge. Auch da passt es wieder zusammen. Wenn x auf a ist, folgt x auf b. X ist niemals auf a, das heißt also die erste Aussage ist immer falsch mit leere Menge und damit ist die Implikation immer richtig. Also die leere Menge ist Teilmenge einer leeren Menge, weil sie enthält ja nur Elemente, die schon in der Menge A enthalten sind. Da kein Element einen Widerspruch führen kann, es gibt ja gar keins, kann nichts passieren. Dann können Sie natürlich die eigenen Elemente in Teilmenge nehmen. Also Sie nehmen nur die Zahlen 1, 2 oder 3. Das für sich genommen, die Zahlen selber sind Elemente von A. Aber ich kann die Zahlen auch zusammenfassen zu einer, oder jede einzelne Zahl für sich genommen, zusammenfassen zu einer Menge. Ja, symbolisiert durch die Mengenklammern. Ja, das ist also nicht, das hier ist nicht die Zahl 1, sondern das ist die Menge, die Zahl 1 enthält. Ja, die Zahl 1 ist ein Element von A. Die Menge, die Zahl 1 enthält, ist kein Element von A, aber eine Teilmenge von A. Denn jedes Element der Menge, die 1 enthält, gibt nur eines, ist auch ein Element von A. Also das ist alles Teilmenge von A. Jetzt können Sie auch Mengen nehmen, die zwei Elemente haben. 1, 2, 1, 3 und 2, 3. Auch das ist alles Teilmenge der Menge A. Und zu guter Letzt, auch die Menge A selbst ist natürlich eine Teilmenge von A. Jede Menge ist Teilmenge von sich selbst, weil die Implikation x auf A impliziert x auf A ist trivialerweise richtig. So, jetzt haben wir also hier Teilmengen aufgeschrieben. Man sieht gleich, das sind alle Teilmengen der Menge A. Also mehr gibt es nicht. Und jetzt kann ich diese, das sind also alles wohl unterschiedene Objekte unseres Denkens, im Sinne von Cantor, die kann ich halt auch wieder zusammenfassen zu einer Menge, indem ich da die Mengenklammern aufschreibe. Und jetzt habe ich also die Menge aller Teilmengen gebildet. Und diese Menge bezeichnet man als die Potenzmenge von A. Also diese Menge hier ist eine Teilmenge von A und damit ein Element der Potenzmenge von A. Und wie viele Elemente die Potenzmenge hat, das lässt sich leicht beantworten. Wenn Sie eine endliche Menge haben, dann ist die Mächtigkeit der Potenzmenge immer 2 hoch der Mächtigkeit der Menge. Denn Sie können, sehr einfach gesagt, für jedes Element der Menge können Sie entscheiden, ist es in der Teilmenge drinnen oder nicht. Ja, also wenn ich eine Teilmenge fixieren möchte, so habe ich für jedes Element der Menge A die Möglichkeit zu entscheiden, ja oder nein. Wie kommt es in die Teilmenge hin? hinein oder kommt es nicht in die Teilmenge hinein? Und daher habe ich also immer zwei Möglichkeiten für jedes Element. Also insgesamt 2 mal 2 mal 2 mal 2 und so weiter. 2 hoch Anzahl der Elemente von A, also 2 hoch Mächtigkeit von A, Möglichkeiten zu entscheiden, also eine Teilmenge von A zu konstruieren. Da muss man sich natürlich überlegen, dass die alle verschieden sind. Das kann man aber machen. Und auf die Art und Weise kann man dann zeigen, dass die Mächtigkeit der Potenzmenge immer 2 hoch der Mächtigkeit der Menge ist. So, damit lassen wir mal den Abschnitt sein. Mengenlehre. Und beginnen mit den letzten Relationen und Abbildungen. Da machen wir es ein bisschen langsamer. Was sind Relationen und Abbildungen? Sie können sich Folgendes vorstellen. Betrachten Sie eine Menge von Personen. Zwischen Personen können Relationen entstehen, also bestehen oder auch nicht. Zum Beispiel die Relation der Bekanntschaft oder des Kennens. Eine Person kennt eine andere. Dann können Gefälle auftreten. Wenn Sie zwei Personen herausgreifen, es kann sein, die kennen sich überhaupt nicht. Es kann sein, die kennen einander. Das heißt also, A kennt B und B kennt A. Es könnte aber auch sein, dass nur eine Person die andere kennt, aber nicht umgekehrt. Also das ist alles eine Möglichkeit, eine Relation zwischen Personen zu definieren. Anderes Beispiel, Sie nehmen Städte und Flugverbindungen zwischen Städten. Da kann ich sagen, zwei Städte sind in gewisser Weise in Relation zueinander, wenn es einen Direktflug zwischen den beiden Städten gibt. Das definiert eine Relation zwischen Städten. Manche Städte sind in der Relation, weil es einen Direktflug gibt, manche nicht. Dann können Sie denken an eine Sammlung von Schrauben, ja, alte Schrauben. Auch Schrauben können miteinander in Beziehung sein oder nicht. Und zwar einfach folgendermaßen. Sie wollen diese Schrauben nicht einfach in einen Sack hineingeben und sagen, das ist eine Schraubensammlung. Denn manchmal braucht man lange Schrauben, weil die Regale an die Wand hängen wie manchmal reichen ganz kurze, dann kann ich nur im Computer eine Schraube auswechseln, wie werde ich keine so lange brauchen wie beim Regal. Das heißt, Sie wollen Ihre Schrauben ordnen. Und Sie ordnen Ihre Schrauben einfach der Länge nach. Sie haben also eine Schachtel mit Fächern. Da kommen also in das erste Fach alle Schrauben, die 2 mm lang sind, ins nächste alle, die 5 mm lang sind und so weiter. Und Sie ordnen Ihre Schrauben in dieser Art und Weise. Dann haben Sie nicht nur Ihre Schrauben geordnet, sondern Sie haben auch eine Relation, eine Beziehung zwischen den Schrauben definiert. Und zwar folgendermaßen, dass man sagt, zwei Schrauben stehen in Beziehung zueinander, genau dann, wenn sie gleich lang sind. Also das heißt, wenn sie in dieser Ordnung in dasselbe Fach hineinkommen, dann sind sie in Relation zueinander. Schrauben, die in verschiedenen Fächern liegen, die sind verschieden lang und sind daher nicht in Relation zueinander. Das alles sind mathematische Relationen. Immer auf einer Menge. Es könnte aber auch genauso gut sein, wenn Sie an eine Firma denken. Eine Firma hat Personen, Angestellte und Aufgaben. Das sind zwei verschiedene Mengen. Eine Menge von Personen, eine Menge von Aufgaben. Und jetzt können Relationen definiert werden, indem ich sage, eine Person ist mit einer Aufgabe in Relation, wenn die Person diese Aufgabe zu erledigen hat, wenn sie dieser Aufgabe zugeordnet ist. Andernfalls sind sie nicht in Relation. Auch das definiert eine Relation zwischen Personen und Aufgaben. So, das heißt, was brauchen wir, um das Ganze jetzt mathematisch abstrakt zu fassen? Wir benötigen zunächst einmal das sogenannte kartesische Produkt. Betrachten Sie zwei Mengen A und B. Dort definieren wir das kartesische Produkt, gesprochen A kreuz B. Das ist die Menge aller AB mit der Eigenschaft, dass A auf A und B auf B ist. Das nennt man das kartesische Produkt. Das heißt, also, Sie bilden Paare, wo Sie in die erste Komponente des Paares ein Element aus der ersten Menge auf A hineinstecken. In der zweiten Komponente des Paares geben Sie ein Element aus der zweiten Menge B. Und alle Paare, die Sie auf die Art und Weise erzeugen können, indem Sie also einfach das A und das B einfach alle Elemente durchspielen, alles, was Sie auf die Art und Weise erzeugen können, fassen Sie zu einer neuen Menge zusammen. Und diese neue Menge heißt kartesisches Produkt von A und B. So, jetzt können wir eine Relation definieren. Wenn Sie denken, A ist die Menge der Personen und B ist die Menge der Aufgaben in einer Firma. Also wir denken wieder an das letzte Beispiel, das ich genannt habe. Dann haben Sie hier Personen, hier haben Sie Aufgaben und hier haben Sie Paare. Person, Aufgabe. Es soll aber nicht jeder alles machen. Das wäre also dann das kartesische Produkt. Sondern ich möchte spezifische Zuordnungen haben, also manche Personen sollen manche Aufgaben erledigen. Das heißt, ich nehme manche Paare und andere nicht. Dadurch ergibt sich also natürlicherweise der Begriff der Relation. Eine Relation der Mathematik bezeichnet man eine Teilmenge des kartesischen Produkts von zwei Mengen. Diese Mengen müssen nicht verschieden sein. Also wenn Sie an die Schraube denken, an die Städte, an die Personen, die einander kennen oder auch nicht, dann hat sich das immer auf A kreuz A bezogen, also hier war A und B die gleiche Menge. Und also eine Relation muss nicht immer ein kartesisches Produkt von zwei verschiedenen Mengen enthalten. Gut, zu guter Letzt noch eine Schreibweise, die wir in weiterer Folge auch immer verwenden werden. Das kartesische Produkt von einer Menge mit sich selbst wird auch als A Quadrat beschrieben. Und kartesische Produkte kann man auch für mehrere Mengen machen. A kreuz B kreuz C beispielsweise, das ist die Menge aller Tripel A, B, C mit der Eigenschaft, dass die erste Komponente in der ersten Menge, die zweite Komponente in der zweiten Menge und die dritte Komponente in der dritten Menge ist. Bei diesen Paaren und Tripel beispielsweise ist auch die Ordnung relevant, das heißt das Paar A, B und das Paar B, A ist im Allgemeinen nicht dasselbe, außer A ist gleich B natürlich. Bei Trippel genauso. Also hier beachtet man die Ordnung und die Potenz. A kreuz A kreuz A, also das schreibt man auch als Potenz. A zu dritten. Gut, damit sind wir am Ende der heutigen Stunde angelangt. Fortsetzung folgt.